Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit
Wattebausch meets Seilchenschleuder.
Einen wunderschönen guten Morgen und ich hoffe, du hattest diese Woche ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Vielleicht hattest du aber auch ein paar Momente, die so gar nicht zauberhaft waren. Pferde sind ja bekanntlich keine Fahrräder, die immer genau das machen, was wir wollen, was ja auch gut so ist. Pferde dürfen eine Meinung haben und mein Pferd darf auch ziemlich viel mitreden. What, sagen andere jetzt vielleicht, geht ja gar nicht, Pferde werden zu unberechenbaren Monstern, wenn wir sie mitreden lassen. Ich sage, alles Quatsch, ich bin ja bekennende Wattebauschwerferin und ich freue mich deswegen mega, dass ich genau dieses Thema heute mit der Seilchenschleuderin meines Vertrauens diskutieren kann. Wir haben nämlich heute eine neue Folge im Podcast mit Nadja von verstehepferde.de, 100% Horsemanship-Tussi. Und wir haben unsere wunderschöne Rubrik Seilchen, Schleuder meets Wattebausch. Da diskutieren wir manchmal und manchmal tauschen wir uns auch einfach nur aus. Und wir sprechen heute über die Frage, wie viel Nein darf sein? Nadja, darf dein Pferd Nein sagen?
Ja, es darf Nein sagen. Wuhu. Es darf sogar immer Nein sagen. Ich will ja wissen, wie es sich so fühlt, womit es einverstanden ist und womit es nicht einverstanden ist. Und will sehen, wie es ihm in der entsprechenden Situation oder bei einer entsprechenden Anfrage geht. Allerdings akzeptiere ich das Nein nicht immer. Genau. Also wie ich dann auf das Nein reagiere, das hängt von der Situation ab.
Was ist denn dann ein Nein für dich? Also wann ist das Nein okay und wann ist das Nein nicht okay?
Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Formen von Nein. Ne? Also wir kennen alle die extremen Reaktionen, wenn das Pferd bockt oder steigt oder tritt oder sich losreißt. Diese ganzen Geschichten, dann wird es ein bisschen subtiler. Dann hätten wir einen schlagenden Schweif oder ein angelegtes Ohr, was ja auch Nein bedeuten kann, nur halt nicht ganz so drastisch. Und bei der PN, also bei meinem Pferd, stelle ich fest, dass er Nein äußert, indem er beispielsweise den Kopf wegdreht und mich nicht mehr anschaut. Ich weiß nicht,
ob ist das lieb. Ist ja super sanft.
Ich finde es total nervtötend, weil es hat was von, ich blende dich aus und wenn ich dich nicht anschaue, dann bist du nicht mehr da.
Weißt du, Madame, Madame hat auch subtile Versionen von Nein, ne? Aber wenn sie wirklich nicht möchte, dann kriege ich angelegte Ohren und der Kopf geht in meine Richtung. Was meinst du?
Im Training?
Eher... Bei so Situationen, und das bringt mich zu dem Punkt, warum sie immer Nein sagen darf, wenn sie irgendwas hat. Also das macht sie nicht, weil sie gerade minimal keinen Bock hat oder so und weil sie eine Idee von mir total doof findet, sondern es waren dann immer Situationen, wo der Tierarzt oder der Osteopath oder der Hufpfleger oder ich selber im Nachhinein festgestellt hat, sie hatte wirklich was. Mhm. Ne? Und dann sagt sie aber nicht höflich, ich hab da was, guck mal genauer hin, sondern sie sagt gleich, Alte, ich hab da was, lass das.
Okay.
Weißt du, sie beißt nicht, sie hat mich noch nie gebissen, sie hat mich noch nie getreten, aber sie sagt es sofort sehr deutlich.
Ich glaube, unser Job ist es dann herauszufinden, was die Ursache von dem Nein ist. Ne?
Genau.
Also ob wir jetzt sagen, das Pferd sagt Nein, weil es was nicht verstanden hat. Oder das Pferd sagt Nein, weil es Schmerzen hat. Oder es sagt Nein, weil es Angst hat oder Bedenken oder der Meinung ist, dass wir da nicht so die beste Idee präsentieren. Es kann aber auch sein, dass das Pferd ganz genau weiß, was es soll. Wie jetzt im Falle von der PN, die über die Tipphilfe auf die Gruppe an die Aufstiegshilfe kommen sollte und der mit beiden Beinen hinten rausgepfeffert hat, weil er der Meinung war, möchte ich nicht oder... In meiner Interpretation, mein Biorhythmus diktiert gerade was anderes. Also eine Situation, die ihr halt schon in- und auswendig kennt, die Hilfe ist etabliert, die Hilfe ist freundlich gegeben worden, ich habe mir nicht von Anfang an einen auf den Arsch gezimmert, der stand auch so, dass er es hat leisten können, es gab jetzt keine Umwelteinflüsse, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das arme Pferd, das kann ich jetzt von ihm nicht verlangen. Und da denke ich mir, Alter... mach mal halblang hier mit deiner Reaktion.
Warte, Moment, ich sagte doch vorhin die Seilchenschleuderin meines Vertrauens, Nadja. Das kannst du jetzt. Nein, also, ja, ich weiß, was du meinst. Also, es gibt auch Situationen, wo ich sage, Mädel, das kennst du. Wobei, nein, ich muss mich korrigieren. Die Situation gibt es eigentlich nicht. Ich starte jeden Tag gefühlt neu. Es gibt Situationen, wo ich sage, Mädel, das ist jetzt eine Sicherheitsfrage. Ich möchte bitte. Also anhalten. Anhalten ist für mich einfach eine Nulloption. Die muss immer funktionieren. Mhm. Und das darf auch nicht mit einem Nein quittiert werden. Weil ich schlicht einfach sage, irgendwann stehen wir an irgendeiner Straße und Madame beschließt, sie will jetzt nicht anhalten. Und dann wird sicherheitsrelevant. Und deswegen ist das sowas, von alleine die Gangart wechseln Richtung rasant, mag ich nicht so gerne. Und anhalten nicht, wenn ich das möchte, mag ich auch nicht so gerne. Und das sind so die eigentlich fast die einzigen zwei Sachen, wo ich sage, Madame, jetzt bitte doch. Bei allem anderen trete ich tatsächlich einen Schritt zurück und denke, okay, warum nicht? Selbst bei den bekanntesten, kleinsten, popeligsten, das kannst du doch seit 30 Jahren Dingen, trete ich einen Schritt zurück und frage, warum nicht?
Was ich super interessant finde, du sagst ja, du willst Kontrolle über die Gangart, ne? Also die kann nicht einfach beliebig höher schalten. Und die PN kommt ja von einem Ort, wo wir gar keinen Vorwärtshalt hatten. Und deswegen sind wir aktuell in der Phase, wo ich es tatsächlich zulasse, wenn er von sich aus schneller wird, was er jetzt tut und erkundet, weil ich der Meinung bin, wenn ich ihm das jetzt wieder untersage, dann wird er wieder an den Punkt kommen, wo er vielleicht gar nicht mehr vorwärts geht. Und mein Plan ist halt, ihn jetzt ins Vorwärts finden zu lassen, was er auch wirklich ganz gut macht jetzt. Also wir arbeiten gerade an einer, ich sag mal, punktuell etwas genaueren Galopphilfe. Und wenn ich das zuverlässig habe, dann komme ich wieder an den Punkt und versuche es wieder runter zu reduzieren. Ne? Dass ich sage, okay, jetzt kannst du nicht einfach antraben, wenn es dir passt. Jetzt kannst du nicht einfach angaloppieren, wenn es dir passt. Sondern jetzt will ich ein bisschen mehr Kontrolle und quasi das Ruder wieder übernehmen. Aber es ist schon ganz interessant, ne? Was für dich dann ein No-Go ist, wo du sagst, nee, möchte ich nicht, da habe ich wieder ein bisschen größeren Spielraum.
Ja, wobei, wenn ich drüber nachdenke, muss ich mich selber auch ein bisschen korrigieren. Heute ist der Tag, an dem ich mich ständig selber korrigiere. Weil wenn Madame jetzt wirklich, also so, ne, die braucht Bewegung und ich merke das einfach. Und ich spüre, das ist nicht böse gemeint, sondern die will jetzt einfach. Die will vorwärts, die will rennen, die will sich austoben, die braucht das gerade einfach mal. Dann sage ich, okay, alles klar, dann darfst du das jetzt erstmal tun, aber danach kommen wir bitte wieder zu ein bisschen mehr Konzentration zurück. Also insofern ist es Quatsch, wenn ich sage, dass ich das gar nicht möchte. Ich möchte es nur nicht aus der falschen Motivation heraus. Ich glaube, das trifft es etwas besser. Also aus so einem, ich raste dir jetzt davon, weil ich dich scheiße finde und dich respektiere, Gedankengang heraus oder so. Oder kommt es aus einem, wuhu, ich muss mich bewegen, Gedankengang heraus. Ja. Und dann ist das schon wieder okay für mich tatsächlich. Nur das Anhalten, da bleibe ich dabei. Das Anhalten muss immer funktionieren. Da gibt es kein Nein tatsächlich. Was machst du denn? Also, na, was machst du denn, wenn dein Pferd Nein sagt? Also, wenn die PN jetzt sagt, Nadja, verdammte Hacke, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt zu dieser Ausstiegshilfe zu kommen.
Also generell würde ich sagen, das hängt tatsächlich immer von der Situation ab. Es gibt so einen englischen Pferdetrainer, einen amerikanischen, der sagte, auf alle Fragen oder viele Fragen, die er gestellt bekommen hatte, it depends. Und das würde ich, glaube ich, auch so sagen. Wenn der jetzt nicht zur Aufstiegshilfe kommen wollen würde, würde ich mich mittelfristig und langfristig natürlich fragen, warum das der Fall ist. Will er mir damit sagen, dass er nicht geritten werden will? Oder will er mir damit sagen, dass es gerade zu warm ist oder dass er andere Probleme hat? In der Situation an sich würde ich aber tatsächlich drauf bestehen. Also wir haben aktuell durchaus ein Gezappel an der Aufstiegshilfe und ich steige nicht auf ein Pferd, was zappelt. Das ist einfach durchgehend im Stand, das möchte ich nicht. Also arbeiten wir an der Aufstiegshilfe, an entspanntem Stehen, an Hintern zur Aufstiegshilfe. Und ich steige dann auf die Aufstiegshilfe, ich positioniere ihn, stelle meinen Fuß in den Steigbügel. Wenn er losläuft, tue ich den Fuß wieder raus, dann korrigiere ich ihn, dann stelle ich ihn wieder hin, dann machen wir das so lange, bis er stehen kann. Und dann muss ich auch nicht unbedingt reiten, dann kann ich wieder absteigen. Also ich möchte dann schon in der Situation Klarheit haben. Also dass er weiß, was von ihm erwartet wird. Wenn er jetzt natürlich, auf den Hinterfüßen steht und nicht an die Aufstiegshilfe kann, weil da gerade der Trecker des Todes vorbeifährt und er sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann würde ich ihn natürlich nicht darauf bestehen, dass er da hingeht. Das Einzige, was für mich tatsächlich ein Must-Have ist, dass er weicht, wenn ich sage, verschwinde. Also ich kann eine schiebende Schulter und ein auf mich draufschiebendes Pferd in nicht verknusern und da ist mir dann auch die Situation egal. Also wenn ich sage, ich brauche Platz, ich muss atmen, es geht um meine Sicherheit, hat er zu gehen. Und da bin ich auch bereit, groß, laut und gemein zu werden. Also das wäre so mein Nein, was nicht verhandelbar ist.
Oje, was ist gemein?
Also ich glaube, die PN ist ja ein sensibles Pferd und gemein kann für ihn schon sein, wenn du ihn mit der Pitsche antitschst. Und ich meine nicht zack, boom, sondern ich meine titsch. Oder wenn du die Hand hebst und das Seil in seine Richtung wedelst. Das ist für ihn, glaube ich, auch schon oh, 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 oh.
Gemein. Hast du ein zartes Pony.
Ja. Ich glaube, das findet er nicht so nett und findet er nicht so nice. Aber ich wäre dann, vielleicht ist gemein auch das falsche Wort. Also ich wäre bereit, effektiv zu sein. Und dann halt auch in Kauf zu nehmen, dass er den Knoten vom Führseil gegen das Kinn bekommt, dass er erschrickt oder vielleicht auch in dem Augenblick Angst vor mir bekommt. Weil meine Sicherheit ist dann einfach wichtiger.
Ja, das ist ja so ein bisschen der Punkt, ne? Bei aller Liebe zum Wattebausch, die Sicherheit ist natürlich auch wichtig. Jetzt glaube ich natürlich ganz tief drin, dass Sicherheit, und das tust du, glaube ich, auch, Sicherheit ja viel mehr mit dem inneren Fokus, der inneren Stärke, der Standfestigkeit und all diesen Geschichten zu tun hat im Zusammenhang mit Pferden als Sicherheit mit Lautstärke und schwingenden Peitschen und so, weil das ja gar nicht das ist, was Pferden Sicherheit und Vertrauen und Respekt vermittelt. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie ein wildes Problempony hätte, das auf mich draufspringen möchte und meint, mich angreifen zu müssen, dann würde ich auch sagen, hier reicht's aber.
Also ich kenne tatsächlich Pferde, die auf dich draufgehen, wenn sie der Meinung sind, dass du dumme Anfragen stellst. Und da würde ich jetzt gar nicht mal dem Pferd bösen Willen unterstellen, sondern die kennen es nicht anders, die wissen es nicht anders. Die haben gelernt, wenn jemand eine Anfrage stellt, kann ich dem aus dem Weg gehen, indem ich anfange zu drohen. Wenn ich was nicht verstehe, ich habe in meiner Vergangenheit vielleicht ziemlich viel Scheiße gefressen, dann kann ich mich dem auch entziehen, indem ich drohe. Die haben einfach gelernt, dass es ein Verhalten ist, was für sie funktioniert. Und die dann gar nicht mehr so groß die Bereitschaft haben, sich auf was Neues einzulassen. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, also die PN macht das beispielsweise, wenn der Angst hat, wird er sich gerne auf mich draufstellen. Im Sinne von da, wo du bist, da ist es tendenziell vielleicht ein bisschen sicherer.
Was ja schon wieder süß ist, ne?
Oder alternativ, geh du mal vor, dann wirst du zuerst gefressen.
Ja, das kenne ich auch. Ich kenne auch beides von meinem Pferd tatsächlich. Und ich finde es schon irgendwie schon wieder niedlich. Also da, wo ich dann manchmal sage, alles klar, Carrie, offensichtlich schickst du lieber mich den Löwen zum Fraß vor.
Also niedlich ist das auf jeden Fall, aber irgendwie begrenzen muss man es schon, ne? Weil ich finde es ja auch süß, wenn die sich dann so ranwanzen und sagen, huhu. Aber in einer Extremsituation, wenn er halt der Meinung ist, dann zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt mal auf deine Fußzehen, weil vielleicht bin ich dann sicherer vor dem Traktor. Ich brauche meine Fußzehen noch. Also das wäre dann auch ein Nein, halt mal ein bisschen Abstand.
Und was auf die Fußzehen würde ich sie auch nicht lassen, aber tatsächlich begrenze ich das nicht. Und ich habe bislang die Erfahrung gemacht, dass sie, meine Fußzehen waren die Grenze. Also sie kommt dann schon und wanzt sich an mich ran oder ist tiefenentspannt, sobald ich mich zwischen den vermeintlichen Löwen und sie stelle. Aber es ist mehr so eine Art von, okay, jetzt bin ich ja nah bei dir, jetzt ist wieder alles gut. Oder, naja gut, also im Worst Case kannst du ja den Löwen verjagen. Alles klar, Haken dran, du wirst es schon machen. Und das ist ja ein riesen Vertrauensbeweis. Ja. Gerade bei einem so dominanten und introvertierten Pony wie meiner, ich sag mal, Madame Laune, die ja, die ich heiß und innig liebe, aber die ja durchaus ihre Momente haben kann. Insofern, das begrenze ich tatsächlich nicht, aber es ist auch noch nie ausgenutzt worden.
Also ich finde gerade, wenn wir jetzt um Angst, über Angst sprechen, ne, oder über Situationen, wo das Pferd sagt, ich bin nicht sicher, wäre für mich Nein, abseits jetzt meiner eigenen Sicherheit, immer verhandelbar. Also wenn wir spazieren gehen und der bleibt stehen und sagt Nein zum Weitergehen, weil er irgendwas anglotzen muss oder irgendwas gruselt, dann kann er das tun. Und ich habe jetzt von immer mal wieder gehört, wie schlecht es ist, wenn man Pferde Sachen anschauen lässt, weil die sich ja dann reinsteigern und überhaupt. Ich habe mit der PN aber die Erfahrung gemacht, der glotzt, dann glotzt er immer noch, dann guckt er mich an und dann entspannt er und dann läuft er wieder. Und wenn er aus dieser Glotzphase nicht rauskommt, was immer seltener bis eigentlich gar nicht mehr passiert, dann mache ich was, um seine Aufmerksamkeit wieder auf mich zu lenken. Und das ist dann meistens auch wie so ein Knopf, wo er sagt, ah Gott, die Alte ist ja auch noch da. Okay, vielleicht war es doch nicht so gruselig. Also von daher, da ist das Nein überhaupt kein Problem, wenn er der Meinung ist, ich bin da nicht sicher.
Ja, aber wie krass, wer behauptet denn sowas, dass man Pferde nicht gucken lassen darf? Also ich meine, das Blödeste, was du machen kannst, würde ich jetzt sagen, ist das Tier nicht checken lassen,
ob da eine Gefahr ist oder nicht. Und wenn du als Ruhepol daneben stehst und im Idealfall sogar ein Vertrauensverhältnis besteht, aber selbst wenn du nur als Ruhepol daneben stehst mit einem fremden Pferd, dann wird es sich doch nach einem kurzen Check-up dir anschließen und sagen, alles klar, ich habe es gesehen, du hast es offensichtlich auch gesehen, dich hat es nicht gebockt, also dann machen wir doch weiter. Also das fände ich, das oder das, was steckt denn hinter diesem Gedanken, das finde ich total unlogisch, ehrlich gesagt.
Also ich kann nicht benennen, woher es kommt, aber dahinter steht, denke ich, der Glaube, dass wenn das Pferd anfängt zu glotzen, es dich als Reiter oder als Mensch ausblendet und dann bist du nicht mehr die Führposition oder in der Führungsposition, dann übernimmt quasi das Pferd und dann werden wir wieder, wer ist der Dominante, wer ist Alpha und wer ist nicht Alpha, und das ist schlecht und deswegen muss man das verhindern und deswegen muss das Pferd die ganze Zeit die Aufmerksamkeit bei mir haben. Finde ich persönlich ein bisschen unrealistisch, weil welches Tier ist in der Lage, 100% seiner Aufmerksamkeit immer bei Menschen zu halten? Also finde ich einen ziemlich merkwürdigen Anspruch auch.
Ich finde es auch einen merkwürdigen Gedankengang. Da sind wir voll drin bei der Dominanztheorie, die ich tatsächlich mittlerweile für den größten Quatsch halte. Weil du hast, also in der Herde passen ja auch Pferde aufeinander auf und wechseln ja ein Stück weit auch Positionen und Aufgaben hin und her, je nachdem, wenn der Herdenchef gerade schläft, guckt die eine Stufe drunter auch mal, ob alles cool ist und so. Also das ist ja wirklich, das ist ja so ein bisschen im Wechsel und man passt auch aufeinander auf und man agiert miteinander. Und das, wenn man jetzt das Herdenverhalten als Beispiel nehmen wollen würde, wo ja die Dominanztheorie auch ein Stück weit drauf beruht, ne, dann hättest du ja quasi, dann dürfte ja kein Pferd in der gesamten Herde gucken, wenn es irgendwo knallt, weil sie alle nur zum Herdenchef gucken müssten. Und natürlich gucken die alle mal kurz und dann checken sie ab beim Herdenchef, wie reagiert der, alles klar, der ist easy, okay, dann kann ich es auch bleiben.
Oder es ist intuitiv so, ne, dass die Leitung so kurz ist, dass alle mehr oder weniger parallel reagieren.
Ja. Also das finde ich echt, aber es gibt ja total viele so Theorien. Also ich weiß nicht, wie oft mir zum Beispiel gesagt wurde, wenn du deinem Pferd das durchgehen lässt, dann wird das zum Monster. Ja? Mhm. Wenn du dich da nicht durchsetzt, dann wird dein Pferd gar nichts mehr für dich machen. Oder neulich erst wieder, wenn du zulässt, dass die am Eingang einmal langsamer wird und von Trab in den Schritt fällt, dann wird die dir in 3 Tagen aus diesem Eingang rausrennen. Und ganz ehrlich, es ist noch nie passiert. Und ich meine, du kennst mein Pferd. Sie ist sicher nicht Frau Sanftmut unterster Rang. Und trotzdem ist es noch nie passiert. Einfach weil, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn mein Pony zu irgendwas Nein sagt, dann hat sie einen guten Grund. Und wenn die Basis stimmt, dann werden wir da immer wieder drüber sprechen können und sie nutzt es nicht aus. Und sie hat gute und sie hat schlechte Tage, wie jedes Lebewesen auf diesem Planeten. Und wenn ich schlechte Tage akzeptiere und dann darauf eingehe, dann bekomme ich am nächsten Tag oft umso bessere Tage tatsächlich, weil sie anerkennt, dass ich anerkenne, dass sie auch Gefühlslagen und Stimmungslagen und Problemchen hat.
Ich meine, das ist der Best Case, ne? Also wenn du so eine Verbindung aufgebaut hast, dass es eine Partnerschaft ist und eben keine Diktatur und dein Pferd... du ihm in Anführungsstrichen Dinge durchgehen kannst und ihm dann auch deutlich mehr Kontrolle gibst, als es vielleicht in so einer Standardbeziehung der Fall ist. Und dein Pferd dann aber nicht sagt, optimal, ich übernehme jetzt, sondern sagt, oh ja, die Petra, die weiß schon, was sie tut.
Ich hoffe. Vielleicht erzähle ich auch irgendwann was anderes.
Also ich hab's bei der PN gemerkt, beispielsweise beim Versuch, ihn vorwärts zu reiten. Ich wollte das ganz klassisch nach Horsemanship machen. Ich bin ja so ein Methodenfuzzi, ich mag Methoden und ich lerne von dem Pferd eben, dass, ich will nicht sagen, jede Methode nicht auf jedes Pferd passt, aber dass man die Methoden halt schon mit ein bisschen Spielraum auch anwenden sollte.
Habe ich schon mal gesagt, dass ich die PN mag?
Naja, und auf jeden Fall war meine Vorwärtshilfe Hüfte rotieren, Beine anlüpfen und dann eben mit den Beinen mehr und mehr und mehr und mehr, die Beine quasi so flappen, das ist die klassische Horsemanship-Hilfe, führen vorwärts. Und je mehr ich die Beine geflappt habe, desto wilder, desto festgefrorener, steifer, widerwilliger und braciger wurde die PN. Also der, je mehr ich gemacht habe, desto weniger vorwärts ging der. Also war ja ein Nein zu seinem Vorwärts. So. Mhm. Also ich hätte ihn in den Bauch treten können, das hätte ihn nicht interessiert, was ich nicht gemacht habe, weil ich halt der Meinung bin, die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit effektiv bin, ist gleich null und dann ist es Tierquälerei.
Was habe ich gemacht? Und du hast aber auch so das vage Gefühl, dass das nicht schön ist, oder? Das klingt so total sachlich, gell? Also, weil ich der Meinung bin, dass das nicht so... Das ist aber, also, oder? Also, du, also ich könnte das auch gar nicht im Pony in den Bauch treten.
Also, in den Bauch treten ist, glaube ich, als Beispiel zu krass. Also ich bin schon bereit, ich sag mal körperlich zu werden, wenn ich weiß, dass das Pferd im Anschluss besser wird. Also dass es im Anschluss ein klareres Verständnis hat von dem, was ich will. Also beispielsweise die PN rast um mich rum wie eine Gestörte, der Boden auf dem Platz ist matschig und rutschig und ich habe Angst, dass er sich hinlegt und dann greife ich ins Halfter und schubst dem die Hinterbeine raus, so à la Bernd Hackl, ne? Also wenn die das gelernt haben, dann holst du dir die Nase rein und dann geht der Hintern raus. Ist für den nicht geil. Ja, also dann in der, weil da ist viel Energie drin und dann steht er auf den Hinterfüßen und will wieder losschießen und dann greife ich wieder rein und sage, du kannst jetzt nicht losschießen. Also das ist nicht Watte werfen. Ich glaube, ich bin da aber bereiter, mehr Druck zu machen als du.
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Aber es ist auch Fürsorgepflicht in deinem Herzen
ja,
dabei.
Ja.
Aber also eigentlich hast du auch ein rosa flauschiges Herz für die Pferde.
Um den Bogen wieder zurückzuschlagen zu unserem Vorwärts. Ich bin hergegangen und habe die körperliche Hilfe mehr in Energie umgewandelt. Also ich habe mehr vorangedacht. Ich habe meinen Körper so ein bisschen, ich will nicht sagen nach vorne geworfen, aber habe so eine vorwärtsgewandtere Position angenommen und habe mir eine Pitsche genommen und habe eine leichte Beinhilfe mit einem Ticken der Pitsche auf die Schulter verstärkt. Und wenn ich sage Ticken der Pitsche, dann meine ich Ticken. Also es war wirklich ein Top, Top, Top. Das war kein Fetz, Fetz, Fetz. Und daraus haben wir ein Vorwärts entwickelt. Also ich habe die Hilfen komplett umgestellt und wenn ich jetzt einen Trab möchte, dann nehme ich aktuell die Zügel so ein bisschen nach vorne, lehne mich nach vorne und mache die Beine auf. Das ist unsere Vorwärtshilfe. Das wird nicht die Endvorwärtshilfe bleiben, weil auf der Basis kannst du ja nicht wirklich versammeln, Dressur reiten, was du halt möchtest. Aber ich habe jetzt zumindest mein Verständnis für ein Vorwärts und das kann ich jetzt formen. Und wenn ich da seinerzeit drauf bestanden hätte, und sein Nein ignoriert hätte, dann hätte ich jetzt vermutlich ein steigendes, bockendes Pferd, was noch viel weniger Lust auf Vorwärts hat.
Ja, du hättest einen Kampf, ne?
Ja,
das ist ja das. Wenn du, deswegen glaube ich auch, diese Grundidee, dass Pferde nicht Nein sagen dürfen, weil dann unkontrollierbare Monster aus ihnen werden. Fassen wir es mal zusammen, was überall kursiert in Sachen Herden-, Leittier-Dominanztheorie und Umgang mit dem Pony. Ich finde das irgendwie ganz grauenvoll und letztlich macht es aus Pferden ja so Maschinen. Ich drücke einen Knopf und die Maschine muss rattern. Und wenn die Maschine nicht gleich rattert, dann haue ich halt zweimal auf den Knopf drauf und dann muss die Maschine rattern. Und tatsächlich ist es doch viel schöner, wenn das Pferd so ein Stück weit auch mitreden darf wie die PN. Und überleg mal, die PN ist der perfekte Reitlehrer. Der ist sowas von feine Hilfen.
Und er muss jetzt lernen, mit meiner Unfähigkeit im Sattel klarzukommen. Ne? Also ich stumpfe ihn ja tatsächlich eine Zeit ein bisschen auch ab, weil meine Hilfen nicht präzise genug sind, weil ich von mir aus die Drehungen der Hüfte vergesse oder, keine Ahnung, dann will ich ihn lenken und versuche meine Zügelhilfe auf seine Beine zu timen und was passiert? Meine Hüfte steht still und dann wundere ich mich, warum der Gaul steht. Ne? Und das sind halt solche Sachen, wo mein eigenes Bewusstsein auch wieder steigt und was mich tatsächlich auch zu einem besseren Reiter macht. Auf der anderen Seite muss er dann halt eine größere Toleranz mitbringen, auch für meine Fehler. Da kann er nicht in seinen Trotzmodus und sein will ich nicht fallen. Ne? Also ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination so.
Ja, der macht aus dir noch einen Wattebauschwerfer.
Das wird nicht passieren, nee. Nee, weil der so sehr der mir beigebracht hat, also beispielsweise im Horsemanship, um wieder bei der Methode zu sein, ne, negative Verstärkung, sagst du ja, in dem Augenblick, wenn der Druck weggeht und die Pause kommt, ist das die Belohnung fürs Pferd schlechthin. Und ich mag Pausen und ich mag Ruhe. Die PN will lieber bequatscht und gelobt und gestreichelt und gefeiert werden. Ist jetzt nicht so meins, aber wenn er das will, bitteschön. Ne? Auf der anderen Seite finde ich aber auch, von wegen Wattebausch, ohne Führung ist der vollkommen aufgeschmissen. Also der braucht jemanden, gerade in Situationen, wo er Angst hat, wo er nachfragen kann, ob das okay ist. Wo er so ein bisschen Anlehnung findet. Also wenn ich mich da ganz rausnehmen würde und nur noch unter der Prämisse, mach was du willst, die Welt gehört dir, arbeiten würde, hätte ich, glaube ich, ein ziemlich unsicheres und unglückliches Pferd.
Also ja, ich glaube, das wollen sie alle. Also egal, wie ranghoch oder rangniedrig sie sind, oder? Aber jetzt gar nicht im Sinne von Dominanz, sondern eher im Sinne von Führung.
Ja, ja.
Also oder auch nicht immer. Also ich meine, manchmal ist auch Carrie der Chef zum Beispiel. Dann sage ich, okay, was willst du heute machen? Lass uns spielen. Oder wir gehen heute spazieren, du darfst vorauslaufen, ich laufe neben dir und du entscheidest, was wir heute tun. Dann überlasse ich ihr ja im Grunde oberflächlich die Führung. Aber natürlich bin ich oder versuche ich, das ist ja der große Weg auf dem Weg zum Pferdemenschen, trotzdem klar und ruhig und gelassen und fokussiert zu sein. Und wenn dann doch irgendwas ist da draußen, was sie vielleicht kurz mal spooky findet, dann kann sie ja zu mir als Ruhepol kommen und dann sage ich auch, ich bin da, alles ist cool. Aber das, weil ich ihr quasi die Führung oberflächlich überlasse, heißt das ja nicht, dass ich sie alleine lasse oder dass sie alles machen darf, was sie möchte, sondern dass sie einfach mal eine Zeit lang auch die Führung übernehmen darf. Und das macht sie tatsächlich sehr gerne, das mag sie. Das heißt aber nicht, dass sie danach da sagt, oh, jetzt durfte ich aber, jetzt bestehe ich weiter drauf. Sondern das ist wie so ein Wechselballspiel dann manchmal.
Es gibt ja Mark Reshet, der von Passive oder Passive Leadership spricht. Und Warwick Schiller, das ist ein australischer Pferdetrainer, der jetzt auch ziemlich stark Horsemanship und ich nenne es mal alternative Herangehensweisen zum Pferd praktiziert. Der würde zu der Situation sagen, glaube ich, dass du ein passiver Führer oder Leader warst, weil es war ja deine Entscheidung, die Führerschaft in dem Augenblick abzugeben. Also dein Pferd ist ja nicht hergegangen und hat gesagt, so, ich mache jetzt fuck it, ich bin jetzt hier der Chef. Sondern du hast gesagt, möchtest du? Und dein Pferd hat gesagt, ja, kann ich tun. Und ja. Dann in der Situation, wo es für dich wieder opportun ist, zu sagen, so, jetzt übernehme ich die Führung wieder, dann sagst du, okay, jetzt führe ich. Und dein Pferd sagt, im besten Fall, okay, kann ich auch. Ja, es war gut. Und dann ist es ja kein... Wie soll ich denn sagen? Dann ist es ja keine. Dann reißt das Pferd ja nichts an sich. Das hat ja damit Dominanz nichts zu tun, sondern mit einem Miteinander, ne?
Im Grunde ja. Ich habe mal einen Pferdetrainer getroffen. Ich mochte nicht alles, was er gemacht hat. Der war sehr Horsemanship. Aber er hat einen Satz gesagt, den fand ich eigentlich ganz cool. Er hat die Partnerschaft mit dem Pferd, aber er hat 55% Aktienanteile. Also beim Beobachten würde ich jetzt von außen realistisch betrachtet sagen, dieser Mann hatte 90% der Aktienanteile. Das fand ich einen schönen Gedankengang. Und den habe ich öfter im Kopf. Dieses Ding von wegen, ich brauche nicht 100%, ich brauche nicht 90%, ich brauche nicht 80%, aber ich brauche in entscheidenden Situationen 5% mehr.
Ich glaube, dass viele Leute das nicht leben können oder dass die Herausforderung dabei ist, die Kontrolle abgeben zu können, in dem Wissen, dass man sie auch wiederkriegt. Also das ist was du vorhin auch meintest, ne, mit dem, wenn du das jetzt einmal durchgehen lässt, dann hast du für immer XY-Probleme. Und dass man da das Vertrauen hat, zu sagen, hey, ich lasse es mal drauf ankommen und ich experimentiere mal und ich gucke mal, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Also ich sehe es bei der PN, ich meine, das ist nicht dramatisch. Wir haben eine Grasnarbe im Roundpen und wenn der was gut macht, dann darf der da fressen. Jetzt nicht stundenlang, aber schon so 2-3 Happen, da könnte man fast schon wieder von positiver Stärkung oder so reden. Aber ich mache ja trotzdem Druck.
Es ist eine Form von Leckerline.
Und da könnte man auch sagen, na, oh Gott, wie kriegst denn du den vom Gras wieder los? Und überhaupt, ich heb die Hand und zeige und dieses Pferd setzt sich in Bewegung.
Die PN ist aber schon auch extra cool, ne?
Ja, und da denke ich mir, da habe ich doch überhaupt keinen Grund, ihm das Grasfressen zu verbieten und mir in dem Fall tatsächlich auch die Chance zu nehmen, was zu verstärken, was er richtig gut gemacht hat. Weißt du, wenn daraus jetzt krasse Diskussionen resultieren würden und ich bei jedem Mal losschicken, das Zeher stattfinden würde und der die Ohren anlegen würde oder pissig würde im Sinne von, wie kannst du es wagen, mir jetzt zu verbieten, Gras zu fressen, dann würde ich das lassen. Aber so wie es jetzt ist, ist es der absolute Deal. Also,
so. Ich finde auch, dass hinter diesem, dass das Pferd nicht Nein sagen darf, hinter diesem Gedanken und hinter all diesen Sätzen, die ja dann gerne kommen, ja, das verarscht dich doch oder du musst dich durchsetzen oder das wird zum Monster oder die dreht durch und die, also lauter so Sätze, die dann kommen, die finde ich, zeigen ein Mindset dem Pferd gegenüber, das ich absolut grauenvoll finde. Weil wenn ich davon ausgehen muss, dass mein Pferd bei jeder kleinsten Erlaubnis, die ich ihm gebe zur Mitsprache und bei jeder Kommunikation, die Richtung Nein gehen könnte, die ich erlaube, mir grundsätzlich Nein entgegenbrüllen wird. Was bin ich denn dann für ein Pferdemensch und für ein Trainer? Und was haben wir für eine Verbindung oder für eine Partnerschaft oder für eine Kommunikation, wenn ich sozusagen bei jeder kleinen, offenen, toleranten Minute danach mit brutalster Anti-Reaktion rechnen muss? Was ja so ein bisschen als Gedanke dahinter steht. Genauso wie wenn ich, dieser übliche Satz, ja, wenn du zulässt, dass dein Pferd am Eingang langsamer wird, dann wird es dir irgendwann rausrennen oder dann wird es da stehen bleiben oder so. Was sagt das denn über mich und das Reiten aus?
Das ist ein ziemlich veraltetes Mindset. Also das ist vielleicht das Mindset von Leuten vor 50 Jahren oder wenn du in der Kavallerie geritten bist und das Pferd einfach hat funktionieren müssen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Freizeitreiter, je nach oder Turnierreiter, Dressurreiter, alle Disziplinen, es hängt halt davon ab, was du willst und auch was du erreichen willst, ne? Und ich könnte mir halt schon vorstellen, wenn du eine Reining reitest, am langen Zügel, hohe Geschwindigkeit, da muss das Pferd funktionieren. Und zwar auf Knopfdruck. Und entsprechend fällt dann halt auch das Training aus. Und ob das jetzt eine Reining-Prüfung ist oder ein Dressur-Grand Prix, Funktion ist Funktion. Und ich könnte mir halt vorstellen, beim Freizeitreiter kommt vielleicht noch der Sicherheitsaspekt hinzu, dass man halt sagt, ich kann kein Nein zulassen, weil sonst fliegt mir das hier um die Ohren. Und dann gibt es halt bestimmt noch Leute, die so ein kleines Ego-Problem haben und meinen, aus ihrem Pferd so einen Reitsklaven zu machen und einfach Freude daran haben, so ein 700-Kilo-Tier zu dominieren
oder Ja,
zu
und auch
beherrschen.
althergebrachte Meinungen, ne? Reitlehrer, die das immer noch erzählen und so. Also wie oft ich diese Sätze gehört habe. Jetzt vor kurzem zum Beispiel, bester Fall, also so zu dem Thema, wenn mein Pferd Nein gesagt hat, habe ich im Nachhinein immer die Erfahrung gemacht, dass sie einen Grund dafür hatte. Und das hatte auch tatsächlich meistens und immer was mit irgendwelchen Verspannungen, Schmerzen oder anderen Geschichten zu tun. Beispielsweise wollte sie sich mal eine Zeit lang nicht putzen lassen. Und hat plötzlich Nein gesagt, tatsächlich auch mit angelegten Ohren. Ich dachte, was ist los? Und habe Ursachenforschung betrieben. Das Ende vom Lied war, sie hatte Magenprobleme wegen einer Futterumstellung im Stall, weshalb wir dann ja auch umgezogen sind. Oder jetzt vor kurzem wollte ich mit dem Reiten wieder anfangen, nach einer kleinen Pause. Und das ging auch eine Woche oder zwei gut. Und dann hat sie plötzlich wirklich gesagt, nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht, dass du aufsteigst. Hat mit den Hinterbeinen so, naja, ich sag nicht Miniatur-Bocksprung gemacht nach zwei, drei Schritten. Aber nicht richtig, aber so ein bisschen und so. Und jetzt, ne, die meisten wären gekommen und hätten gesagt, so, dann musst du die jetzt durchtreiben. Das darfst du nicht machen. Das darfst du dir nicht gefallen lassen.
Ja.
Ich bin aber abgestiegen und habe den Tierarzt gerufen, die Osteopathin und die Hufpfleger, die ich jetzt habe. Und de facto ist es so, dass dieses Pferd Blockaden hatte, Verspannungen aufgrund von einer nicht so optimalen Hufpflege vorher, die Hufe ungleich waren und sie deswegen Schmerzen hatte an der Stelle. Der Widerrist war minimal verschoben, weil die Hufe nicht gescheit waren und weil sie Druck hatte auf den Hufen. Und mit jetzt mehreren Terminen mit dem neuen Hufpfleger darf ich wieder reiten und zwar ohne jeden einzelnen Bocksprung.
Das ist schon
Und das ist jetzt
charmant.
so der Punkt, ne? Das ist schon krass, weil wenn du überlegst, wenn ich dann auf die klassische Meinung gehört hätte, dann hätte ich mein Pferd durch den Schmerz geritten.
Ja. Ich glaube, ich hätte sie da auch durchgeritten. Weil
Und ich
das
finde
wäre.
das ganz, ganz tragisch, weil ich mich frage, wie viele Tiere werden durch den Schmerz geritten? Und wenn mein Pferd, also ich habe ein sehr ehrliches Pferd, glaube ich. Die sagt, wenn sie was nicht will, die ist aber auch, gibt ziemlich viel für mich, wenn alles okay ist bei ihr. Und jetzt zum Beispiel vor kurzem wollte sie auf der rechten Hand nicht so gerne laufen, gerade schneller laufen. Und sie ist auch ein bisschen unklar gelaufen, hatte ich das Gefühl. Aber es war so mal vorhanden, mal nicht. Und das Ende vom Lied ist, heute erfahren, sie hatte auf der Hand, auf der sie nicht so gerne laufen wollte, ein kleines Hufgeschwür.
Ups.
Innen drin, sodass ich es nicht sehen konnte. Der Hufpfleger hat es entdeckt beim Hufeschneiden und Hufepflegen. Tief innen drin hat es mir dann gezeigt. Und die ist einfach das, was kein Horsemanshipler, sage ich jetzt mal, zulassen würde. Die ist mit mir im Kreis gelaufen, auch an der Doppellonge oder so. Und immer wenn ich wollte, dass sie auf der rechten Hand läuft, Trab oder Galopp, hat sie jede Gelegenheit genutzt, um umzudrehen.
Auf der linken Hand ist sie gelaufen.
Ja. Viel besser, nicht super glücklich, aber viel
Ja.
besser. Und auf der rechten Hand wollte sie aber partout nicht. Und das ist normal, also es macht sie normalerweise nicht. Und dann habe ich gesagt, alles klar, wenn du so ein Dilemma hast, dann machen wir jetzt ein bisschen slow, ein bisschen langsamer, warten mal ab, was die Hufpflege sagt, warten mal ab, was der Osteopath sagt, den ich als nächstes gerufen hätte, ob sie vielleicht eine Blockade hat oder irgendwas. Und de facto hatte sie ein kleines Hufgeschwür. Das meine ich mit, sie hatte immer, immer Gründe, wenn sie zu irgendwas Nein gesagt hat. Und ich glaube, dass Pferde tief drinnen so kooperationswillig sind. Sie sind Herdentiere. Und in dem Moment, wo du sie rausholst, bist du ja ihre Herde. Dann schließen sie sich in aller Regel an, selbst wenn der Mensch sich manchmal benimmt wie Rotz. Und wenn sie dann Nein sagen, denke ich, mittlerweile haben sie einen Grund.
Also ich denke, einen Grund haben sie immer. Ich denke aber, dass der Grund nicht unbedingt Angst, Schmerzen, Missverständnis, fehlendes Vertrauen sein muss, sondern ich glaube, ein Pferd kann auch einfach Nein sagen, weil es sagt, weißt du was, ich habe eine bessere Idee, du kannst mich mal.
Also da bin ich mir nicht so sicher.
Mein klassisches Beispiel wäre Gras, Handgrasen. Du sagst, lass uns weitergehen, und das Pferd sagt, da ist Gras. und dann hat, ne, und dann zieht es dich zum Gras und es weiß, dass du weitergehen willst, aber es sagt, du in dem Augenblick, ich habe Hunger und ich muss nicht unbedingt jetzt ein Magengeschwür beruhigen, weil ich so lange Fresspausen hatte, sondern ich habe einfach Bock auf Gras und da ist Gras und du kannst auch halb da ziehen, wie du willst, da ist immer noch Gras.
Also, weil es ja ein absolutes Urbedürfnis ist, gell?
Ja, auf jeden Fall. Also Gründe haben sie immer. Ich denke halt nur, dass es Situationen gibt, wo unsere Gründe wichtiger sind als ihre. Also wo das Pferd halt mal in Kauf nehmen muss, dass es jetzt gerade nicht Gras fressen kann. Oder wenn ich die PN reite, ich will Nachgiebigkeit. Ich kann, wenn der Nein sagt, in Bezug auf, ich sag mal, eine Zügelhilfe, vorwärts jetzt nicht mehr, doch aktuell sind es die Zügelhilfen, und er lehnt sich dann ins Gebiss rein oder in Sidepull rein, natürlich hinterfrage ich, wie ich die Zügelhilfe präsentiert habe, aber wenn der reinlehnt, kann ich nicht loslassen. Weil dann, der lernt leider schnell, oder auch zum Glück, weil dann erziehe ich mir oder konditioniere ich mir tatsächlich ein Pferd, was sagt, du nimmst die Zügel an, zack, mein Kopf geht nach oben und ich schiebe gegen. Und da wäre es mir in dem Augenblick, da ist mir der Gehorsam auf die Zügelhilfe und die daraus resultierende Sicherheit wichtiger als der Biorhythmus von der PN. Also im Sinne von, ich kann jetzt nicht nachgeben, weil ich muss darüber gucken, da ist dann vielleicht ein Traktor, wenn ich jetzt hier gerade auf einem gemütlichen Platz bin und weiß, der Traktor wird uns nicht fressen.
Siehst du, da würde ich zum Beispiel nachgeben und würde sagen, alles klar, Mäuselchen, dann guck dir den Traktor an und dann gib Bescheid, dann machen wir weiter.
Ja.
Tatsächlich.
Ja.
Würde ich das so machen. Und es gibt aber auch natürlich Situationen, wo ich auch sage, also es gibt so Dinge, so eine No-Gos, beißen, schubsen, treten, ja, mag ich auch nicht haben. Also ich habe auch meinen Tanzbereich und umso besser ich das Pferd kenne, umso kleiner ist der auch. Und wenn dann, also wirklich eine, ich sag mal mittlerweile durchaus Beziehung vorhanden ist, wie zu Carrie, dann ist der sehr eng, der Tanzbereich, weil ich da sehr viel Vertrauen habe und wir uns auch gegenseitig unsere Regeln gesteckt haben, würde ich sagen. Aber ich hätte da keine Bedenken, dass daraus eine Unart entsteht. Ich glaube, den Gedanken habe ich tatsächlich gar nicht mehr, sondern ich stelle mir eher die Frage, wenn mein Pferd etwas macht oder nicht macht, was ist ihre Motivation, es zu machen oder nicht zu machen? Oder die intrinsische Motivation, es zu machen oder nicht zu machen? Wie kann ich sie dazu motivieren, das zu machen? Weil ich tatsächlich, Sicherheit ist wichtig, keine Frage, deswegen beißen, schubsen, treten, anhalten ist mir wichtig, so als Sicherheitsding. Aber ich tatsächlich sage, ich möchte, dass wir beide Freude an dem haben, was wir tun. Und wenn sie einen anderen Plan in dem Moment hat oder keine Freude hat an dem, was ich gerade mit ihr vorhabe, dann möchte ich das auch nicht machen. Also bestes Beispiel, sie wollte eine Zeit lang nicht zur Aufstiegshilfe, weil sie einfach eben diese Schmerzen hatte, was ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste. Und ich dachte, was ist jetzt los? Warum will sie denn nicht? Was haben wir denn jetzt wieder? So, weil sie ist ja durchaus ein kleines Baustellenpony, was mich ständig vor neue Herausforderungen stellt. Also glatt läuft gar nichts. Aber ich habe mir dann überlegt, was will ich denn? Will ich jetzt reiten oder will ich, dass wir beide gerne reiten? Und wenn sie dann nicht hin will, dann sagt sie mir ja irgendwas damit. Also muss ich mich fragen, warum möchte sie dann nicht hin und was ist das Dilemma? Also bin ich auf Ursachenforschung gegangen und bin so lange nicht geritten, bis ich das Gefühl hatte, jetzt steht sie neben mir an der Aufstiegshilfe. Also ich bin immer wieder hin zur Aufstiegshilfe und habe das auch belohnt und belobt und alles. Aber habe mich erst wieder draufgesetzt, als sie da mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck und entspannt stehen konnte, wenn mein Bein rübergeschwungen ist. Mhm. Und bis wir an diesem Punkt waren, habe ich mich wieder nicht draufgesetzt und den Neustart des Anreitens sozusagen nach der Pause verschoben. Das Thema ist nicht, dass ich Angst vor meinem Pony habe, wenn sie Nein sagen darf. Das Thema ist, dass ich sage, warum sagst du denn Nein? Lass uns drüber reden. Und ich möchte, dass du Ja sagst, nur dann möchte ich auch.
Also im Falle von jetzt unserer Reiteinheit, wenn ich einfach nur drauf hocke und wir machen eine Pause und der glotzt sich an einem Traktor fest in der Ferne, kann er das gerne tun, weil in dem Augenblick will ich nichts von ihm. Ich will aber, dass der ansprechbar bleibt. Also, dass ich quasi tatsächlich die Kontrolle über seinen Kopf oder auch über seinen Fokus habe. Also nicht nur Kopf rumnehmen, weil er kann mir die Nase geben mit einer Nachgiebigkeit am Zügel, aber kann trotzdem nach außen gucken. Und das ist seine große Baustelle, würde ich sagen. Dieses Rausfokussieren, und mein Job ist es, ihn wieder rein zu fokussieren. Und da möchte ich für ihn wichtig genug sein. Und da warte ich nicht darauf, ich warte nicht darauf, bis er auf den Trichter kommt, dass ich wichtig genug bin, was passiert, also was er durchaus tut, sondern ich möchte auch einen Knopf haben, um zu sagen, so, jetzt bin ich hier und ich kriege jetzt seine Aufmerksamkeit. Und er sagt, ja, okay, ich gucke mir den Traktor nicht mehr an, sondern du bist jetzt da. Und wenn ich das gemacht habe, was du wolltest, dann kann ich mir den Traktor wieder angucken, beziehungsweise bis dann habe ich ihn vergessen. Also das ist für mich unter reiterlichen Aspekten halt super wichtig, dass ich den Fokus von dem Monster kriege. Und der sich nicht einfach rauszoomt, weil das kann er ganz gut.
Ja, wahrscheinlich ist das auch immer so, was sind die eigenen No-Gos und was sind die eigenen Goes, hat sicher auch was mit dem eigenen Pferd zu tun. Also ich nehme an, dass du bei deinen Trainingspferden vielleicht auch wieder bei jedem andere No-Gos hast, weil jedes ja ein anderer Typ ist.
Ja, das variiert, ja. Ja. Manche sagst du, da gehst du her und sagst, du musst diese Schulter da jetzt freikriegen. Der schiebt mit der Schulter und solange er das nicht hat, ist er nicht balanciert. Also solange die Schulter nicht frei ist und die Schulter nicht weichen kann, dann ist er nicht balanciert. Und dann drehen wir uns hier im Kreis. Und es gibt Pferde, die sind so mental weg, da machst du erstmal gar nichts und dann stehst einfach nur nebendran und wartest, dass das Pferd mental wieder zurückkommt. Das sind dann die, ich versuche es dann am Anfang schon mit Druck und gucke, ob ich zu diesem Pferde hierhin durchkomme, aber wenn da kein Durchkommen ist, dann kann ich den Druck ja hochfahren, wie ich will und bin ich effektiv oder erreiche halt nichts damit, ne? Und dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Also das variiert tatsächlich von Pferd zu Pferd. Und bei der PNS ist halt diese Fokusschwachstelle. Man könnte jetzt natürlich argumentieren und sagen, naja, warum hat er denn die Notwendigkeit, sich rauszuzoomen?
Ja!
Also ich glaube tatsächlich auf der einen Seite, der ist schon so ein Wächter. Also du siehst ihn in der Herden oder im Herdenverband auch immer mal abseits stehen und raus in die Landschaft glotzen. Oder man spielt da mit irgendeinem und die sind da am Party machen und von jetzt auf nachher, zack, guckt er weg, glotzt sich irgendwo ran fest und der andere beißt ihm in den Hals im Sinne von, hallo, ich bin auch noch da. Und dann wird die Pen sauer und sagt, du störst gerade meine Glotzerei. Also das ist in dem Pferd schon irgendwie auch drin. Und er hat es halt als ich zoome mich mal raus, wenn mir der Druck zu groß ist oder wenn ich was nicht verstehe oder wenn ich mich gerade mit was nicht beschäftigen will. Also das ist...
Und das wären ja die Punkte, Gründe, wo ich dann anders ansetzen würde wahrscheinlich, wo ich dann nicht sagen würde, so, ich möchte jetzt aber die Nachgiebigkeit, sondern wo ich dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen würde. Würde ich absteigen, würde ich erstmal streicheln, würde ich eine Lieblingsübung machen, würde ich ihn glotzen lassen und warten, bis er wieder bei mir ist. Da würde ich dann quasi nicht fordern, ne? Und da unterscheiden wir uns wahrscheinlich.
Also ich habe in Montana, ich war ja auf einer Ranch zum Reiten im Urlaub gewesen und das war hochinteressant, weil dort ist der Gehorsam das oberste Gebot. Also die Pferde, die gehorchen, die müssen gehorchen. Also nicht nur, um die Gäste sicher zu halten, sondern es ist eben auch die Philosophie da. Und das war super spannend, weil die Reiter, also du hast es bei den guten Reitern halt gesehen, absolut konsequent waren, aber ein sehr, sehr gutes Timing hatten. Also die haben die Pferde mit ihren Hilfen nicht aus der Balance gebracht und die Pferde haben halt gelernt, okay, ich habe hier, mein Mitspracherecht ist null, mein Reiter trifft aber ziemlich gute Entscheidungen und die haben sich komplett fallen lassen. Also ich habe noch nie so viele Pferde mit so einem sanften, weichen, zufriedenen Gesichtsausdruck auf einem Haufen gesehen wie in dieser Ranch. Ich habe da seinerzeit mein Pferd zurück in den Corral zu den anderen gebracht und mach das Knotenhalfter ab und der stand dann halt, ne? So, oh, guck mal, das sind die Menschen, ich glaube, ich bleibe hier noch eine Weile. Ach, guck mal, magst du mich streicheln? Ach, guck mal, da kommen die anderen um die Ecke und dann kamen die anderen und haben sich noch dazugestellt. Und das fand ich beeindruckend, weil wir ja immer denken, eine Form von hartem Gehorsam oder von dem Pferd halt auch zu verlangen, dass es wirklich 100%, naja, ich will nicht sagen, seinen Willen aufgibt, aber ja, der sich unterwirft und das macht, was wir von ihm verlangen, dass es fürs Pferd mit Stress und mit Ärger und keine Ahnung was verbunden ist. Und da habe ich halt gesehen, wie gut das für eine Pferdeseele sein kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das sind voll Profis. Das heißt, die sitzen jeden Tag stundenlang im Sattel. Und das ist was unser klassischer Freizeitreiter hier nicht leisten kann. Also die meisten Leute sind nicht so gute Reiter, um dem Pferd in dem Augenblick das anbieten zu können, was die denen da drüben anbieten können. Deswegen weiß ich also nicht, ob für uns dieser, mein Pferd muss 100% gehorsam sein, mit dem Ergebnis, dass das Pferd sich dann im Anschluss auch wohlfühlt mit dem Reiter, ob das für uns hier funktioniert. Ich glaube das eher nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Also ich wüsste auch selber nicht, ob ich von mir sagen kann, dass ich da so toll wäre, dass das immer klappen würde.
Also ich bin es definitiv nicht. Nee. Also da ist das ist, wäre ein sehr, sehr weiter Weg.
Ja, und das würde dann ziemlich oft, glaube ich, in der berühmten Ausweglosigkeit enden. Ne? Weil das Timing muss ja dann mega perfekt sein.
Ja.
Ich meine, Pferde schätzen schon auch Sicherheit und Klarheit und Strukturen und Regeln, weil so funktionieren sie ja auch in ihrer Herde. Und ich meine, ich bin Wattebauschwerferin und ich nutze Leckerli, aber ich bin ja keine reine positive Verstärkerin. Und sehe ja auch durchaus einige Punkte aus der Idee des Horsemanship, die ja logisch sind, ein Stück weit. Ich glaube, ich kann nur immer nicht damit leben, wenn sie bis zum Exzess und 100% ohne Mitspracherecht des Pferdes durchgesetzt werden. Das ist eben nichts für mich tatsächlich. Weil ich eben, ja klar, ich kann mir vorstellen schon, wenn man ein richtiges Timing hat und wenn das die Idee, die man dem Pferd dann gibt, für das Pferd einfach immer komfortabel endet, dass das Pferd dann auch entspannen kann und sagen kann, alles klar, ich gebe die Führung ab, ich denke gar nichts mehr, aber es ist kein Ausschalten, sondern ein ich mach mal mit, weil es wird ja immer cool. Kann sicher funktionieren, kann ich mir schon vorstellen. Aber dafür muss man, wie du sagst, verdammt gut sein. Ansonsten endet es, glaube ich, sehr schnell in so einer Ausweglosigkeit mit einem kurzen Fight vorher.
Und plus, das ist das, was schlechtes Horsemanship macht, die Pferde werden dann zu Robotern. Ne? Also du drückst deine Knöpfchen und der Gaul reagiert und ist aber mental irgendwo im Nirvana. Und das waren die Pferde da eben nicht. Also die haben auch mal gescheut, die waren halt noch Pferd. Und das fand ich sehr geil, weil die, wenn du es kitschig formulieren würdest, die haben die Seele im Pferd gelassen. Also die haben das Wesen des Pferdes nicht verändert. Das Pferd durfte da Pferd sein. Und im Zusammensein mit dem Menschen war es gehorsam und war brav und war irgendwie auch funktionsfähig, aber dennoch ein Pferd.
Haben die denn dann auch darauf geachtet, dass die Pferde gesundheitlich gut bei Schuss sind?
Oh ja.
Na, das ist ja das Ding. Also warum sagen Pferde oft Nein bei uns? Weil sie irgendwelche Sachen haben, die sie aber nicht gescheit kommunizieren können oder die sie gut wegmogeln können, dadurch, dass sie das von Grund auf einfach gut beherrschen, dass sie Schmerzen übergehen können und so. Und nichtsdestotrotz, sie haben sie und sagen dann einfach auch Nein, weil irgendwas zwickt oder irgendwas sich blöd anfühlt. Und da, wenn du das ignorierst, dann machst du eben irgendwann den Roboter draus, ne? Wenn du es nicht richtig erklärst und einfach draufhaust oder wenn du es ignorierst, dass das Pferd ein Problem hat, dann wird natürlich der Roboter draus. Aber wenn das Pferd natürlich auch weiß, ich muss zwar funktionieren und ich muss brav und gehorsam sein, aber der Mensch hat eine gute Idee, der hat ein gutes Timing, der ist fair. Und wenn es mir nicht gut geht, dann zwingt er mich nicht durch, weil er das vorher sieht. Dann ist das, glaube ich, auch nochmal eine andere Nummer wahrscheinlich.
Also definitiv, die Pferde, die ich jetzt dort gesehen habe, waren alle, die standen super da. Also auch von der Bemuskelung her und die Sättel haben gepasst, die waren richtig gesattelt. Auch die ganzen Prozesse jetzt um das Satteln herum, das war alles durchdacht. Und die haben mehrere Schmiede dort gehabt, die werden beschlagen, weil geht halt nicht anders, sind Trailpferde. Und in Teilen werden die schwierigen Gebäude vorher geröntgt, bevor sie beschlagen werden, um zu gucken, was der beste Beschlag ist. Also da ist wirklich extrem viel Hirn hinten dran. Also von der ganzen Aufmachung her war das extrem beeindruckend. Also die Pferde sind da nicht nur ein Vehikel, um Touristen da durch die Gegend zu schaukeln und um Kohle zu verdienen, sondern das sind Mitarbeiter und entsprechend wird mit denen auch umgegangen. Also es war echt schick, was das angeht.
Die Frage ist aber dann auch, wie glücklich wären diese Pferde, wenn sie jetzt dieses super Timing, diese super Behandlung, diese absolute Klarheit, dieses gesundheitliche Management bekommen würden und dann dürften sie noch zwischendurch eine Meinung haben?
Kann ich nicht beantworten, ja. Also ich glaube, dass das diese absolute Weichheit vielleicht kaputt machen würde, weil sie dann sich nicht mehr so fallen lassen würden, weil sie ja selber wieder aktiver sein würden. Und ich glaube, abhängig vom Pferdecharakter, die Unsicheren könnte ich mir vorstellen, würde sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt hier Verantwortung übernehmen, aber eigentlich will ich das doch gar nicht. Und die Aufsässigeren oder die Stärkeren würden sagen, okay, lass mich jetzt mal machen hier. Aber ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen.
Ja, das wäre die große Frage. Das wäre mal spannend. Man müsste so ein Experiment machen. Die gleiche Ranch nochmal daneben.
Ja.
Und mit den gleichen Pferden, dem gleichen reiterlichen Umgang. Aber nein, darf sein. Ob die dann genauso weich werden, aber dazu vielleicht noch super fröhlich und noch motivierter oder so. Wer weiß. Es ist spannend. Oder ob sie dann frustrierter wären. Schwer zu sagen. Also ich will das auch nicht vermenschlichen, weil Pferde sind Pferde, sie ticken einfach anders als wir. Nichtsdestotrotz würde ich persönlich, der ich ja durchaus manchmal auch ein chefiger Typ sein kann, mich schwer tun, wenn ich nie eine Meinung äußern dürfte in einer Freundschaft oder Partnerschaft oder Chefangestelltenposition, wie auch immer. Hätte ich schon mein Dilemma damit tatsächlich.
Also Meinung äußern geht immer. Es ist halt nur die Frage, ob die Meinung gehört wird, ne?
Ja, aber das ist ja doppelt frustrierend. Wenn du eine Meinung äußerst und keine Sau hört zu, finde ich noch schlimmer, als sie gar nicht erst sagen zu dürfen.
Ja.
wenn ich es mir so überlege.
Es ist dann halt keine Partnerschaft auf Augenhöhe, ne? Sondern es ist halt, ich sage, du machst. Und ich finde es schwierig, weil ich meine, Pferde kennen das ja. Ich weiß, das ist ein alter Hut, aber Pferde kennen es aus der Herde. Es gibt Pferde, die führen und es gibt Pferde, die folgen. Und es mag variieren, aber im Prinzip mit einem gewissen Charakter bist du eben eher ein Chefpferd oder eben nicht. Also dieses Sagen, was getan wird und das dann auszuführen, ich glaube, das ist für Pferde ein ziemlich natürliches Ding. Also wenn die PN nach der Koppel zum Wasser geht, dann wissen alle, die PN trinkt zuerst und danach trinken wir. Also er sagt den anderen, mein Wasser. Also ich glaube, das ist dieses nicht alles tun können, was man will, dass das für Pferde der natürliche Status ist. Und deswegen, und jetzt wird es wieder ein bisschen philosophischer, deswegen finde ich dieses Konzept der Freiwilligkeit, was ja aktuell so überall, also ich höre es auf allen Kanälen oder vielen Kanälen, so absolut, was du gerade auch gesagt hast, menschenfokussiert. Ich meine, ein Pferd ist immer noch ein Pferd und ich glaube, wir tun ihm keinen Gefallen, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Wünsche drauf projizieren. Und für mich ist Freiwilligkeit eine von diesen Philosophien, die man aufs Pferd überträgt, weil man sich davon was verspricht, was man selber toll findet, die fürs Pferd aber nicht so geil ist, weil eine völlige Selbstbestimmung ein Pferd einfach maximal überfordert. Und das formuliere ich gerne so allgemein. Und vor allem, ein Pferd ist nie völlig selbstbestimmt. Also weder in seinem ganzen Leben nicht. Und wenn du es von der Herde nicht, wenn du die Herde außen vor lässt, dann ist es das Wetter, dann ist es die Art und Weise, wo es lebt, dann ist es der Box, der Stall und dann halt auch der Besitzer. Und ja, das wäre ein Konzept, was ich ungeeignet finde für Pferde.
Da muss ich jetzt echt überlegen. Also das Ding ist, ich glaube, das ist ja auch so der kleine Haken für mich an dieser Herdentheorie, die ja auch im Horsemanship extrem genutzt wird. Der kleine Haken ist für mich, dass das Pferd in der freien Wildbahn, reden wir mal von der freien Wildbahn, gehen kann in jeglicher Kommunikation. Wenn es sagt, mir wird der Druck zu viel, ich habe keine Lust, ich mag heute nicht, ich finde diesen Pferdepartner doof, ich will mich nicht auseinandersetzen oder ich habe Schiss vor dieser Auseinandersetzung, dann kann es gehen. Mit uns ist es an einer Longe, an einem Rope, an einem Zügel, mit einem Sattel versehen, wie auch immer man gerade trainiert, auf einem engen Reitplatz. Wir haben immer mehr Equipment und wir haben mehr Raubtierverhalten und deswegen haben wir eine ganz andere Dominanz als in der Herde. Und in der Herde, das glaube ich mittlerweile, auch wenn ich so Pferdeherden so zwischendurch mal hier und da und dort, wo wir auch standen oder wo ich Kurse besucht habe, beobachtet habe, gibt es auch fließende Wechsel in Machtpositionen, in Kommunikation, in Aufgaben und Jobs, die zu tun sind. Natürlich gibt es rangniedrigere Typen und ranghöhere Typen. Es gibt dominantere und weniger dominante Typen, sensiblere und weniger sensible Pferde, die dann aber auch unterschiedlich untereinander kommunizieren. Ne? Der dominante Rüpel, der rechts und links nicht guckt, weil er einfach so ein sturer Bock ist, der redet auch anders als der feinsinnige Herdenchef und da gibt es ja auch unterschiedliche Typen und mit dem einen Herdenchef sind sie zufriedener und mit dem anderen sind sie unzufriedener, aber akzeptieren ihn, weil er irgendwie lauter ist. Und das deswegen, weil also mit der maximalen Freiwilligkeit, da habe ich auch vielleicht ein Dilemma ähnlich wie du, das glaube ich schon auch, weil das setzt ja auch voraus, dass ich sage, ich liefere meinem Pferd keinerlei Struktur oder Stärke oder Fokus oder so.
Alles selbst entscheiden.
Und damit lasse ich es ja auch alleine. Ja. Ne, weil ein Pferd ist ein Herdentier und es möchte vielleicht nicht immer Befehle bekommen, nur ausschließlich, aber es möchte schon durchaus auch Regeln und Strukturen und Klarheit. Also nicht klare Ansagen ist falsch, Klarheit würde ich sagen, in welcher Form auch immer. Und Pferde fahren ja schon durchaus auf sichere, ruhige und klare Persönlichkeiten ab. Das erlebt man ja oft genug, dass das total hektische Pferd mit dem versierten Pferdetrainer, der ruhig und gelassen dasteht, plötzlich gechillt ist und so. Also das zu bestreiten wäre auch Quatsch. Und deswegen glaube ich, mit dieser absoluten Freiwilligkeit kann ich auch nicht leben und das ist auch nicht das, was ich mache. Aber ich glaube zu sagen, dass Pferde diese Hierarchien haben, brauchen in ihrem Leben ohnehin fremdbestimmt sind durch die verschiedensten Dinge, ist für mich ein bisschen, glaube ich, Äpfel mit Birnen vergleichen, weil wir als Menschen haben eine ganz andere Handhabe in unserer Lern- und Trainingsumgebung oder mit unserem Equipment oder mit unserem Auftreten als Pferde untereinander. Umso öfter ich drüber nachdenke, umso mehr komme ich an den Punkt, dass ich sage, das ist es auch nicht. Ich glaube, wie so oft ist es für mich der Mittelweg.
Da wäre ich dann wieder bei dir. Also Extreme, egal in welche Richtung, sind immer schlecht, weil man den Blick verliert für Alternativen. Und weil Extreme noch nie irgendwas Gutes herausgebracht haben. Also wir brauchen schon irgendwie die Mitte und auch das rechte Maß und Sinn und Verstand. Und es führen halt viele Wege nach Rom, ne? Der eine klickert, der andere horsemanship. Und jeder, nee, nicht jeder, aber ich denke, die Leute, die jetzt den Podcast hören oder generell in der Szene unterwegs sind, die tun, was sie können. Die geben ihr Bestes.
Ja, das hoffe ich doch, liebe Hörer da draußen. Seid nett zu euren Ponys.
Und dann ist es halt am Ende ein Experiment. Man muss gucken, was für sich funktioniert und was fürs Pferd funktioniert. Ne?
Ja, was authentisch ist fürs Pferd und für einen selber. Ne? Wie du jetzt sagst zum Beispiel, wenn man es jetzt mal von außen betrachtet, wäre vermutlich von außen betrachtet Kerry das perfekte Pendant für dich.
Oh mein Gott.
Und die PN das perfekte Pendant für mich. Ne? Weil ich bin so ein Plauderer, der gerne Flausch plüscht, lobt und mit Leckerli füttert. Und du bist klar, zackig, fair.
So. Ich glaube, ich würde mit deiner Stute viel streiten.
Ja, und vielleicht würden die PN und ich in einer ewigen Kuschelmodus-Sensibilitätsrunde verharren oder so. Deswegen, von außen betrachtet, könnte man meinen, zur toughen Horsemanship, Nadja passt, die taffe, introvertierte, dominante Kerry und zur sensiblen, Wattebausch werfenden Petra passt die sensible Kuschel-PN. Aber eigentlich ist es genau andersrum.
Ja. Die führen uns schon vor Augen, was wir können, was wir nicht können und wie ist dieser Anspruch? Sie geben uns nicht das, was wir wollen, aber das, was wir brauchen?
Exakt. Da denke ich so oft dran. Auch wenn ich also tatsächlich auch, dann denke ich oft an Kerry, mich, PN, dich, weil das wirklich so ein Paradebeispiel ist. Irgendwie, dass ich jetzt gerade als absolutes Harmoniewesen, ja, mit Hang zum Flauschen und Plüschen,
so ein Monster,
so ein dominantes, introvertiertes Pony gekriegt habe. Die kann zuckersüß sein. Gell? Neulich hat mir mein Stallbesitzer erzählt, da war ich 4 Tage nicht da, dass sie mit jedem Tag schlechter gelaunt war und angefangen hat, Frust zu fressen und jeden anzugeifern. Und als ich dann wieder da war, ist sie mit gespitzten Ohren auf mich zu und der meinte, direkt an dem Tag war die Laune sofort wieder gut.
Wie niedlich.
Das fand ich so süß. Nicht, dass ich süß finde, dass mein Pferd andere angeifert und Frust frisst, aber es war irgendwie, es tat meinem Herzen auch mal gut, dass das Pony mich offensichtlich wirklich liebt. Aber vom Prinzip her, ne, ist es aber tatsächlich eigentlich so, dass gerade dir, ich vielleicht als taffe Horsemanship-Frau, es genau richtig ist, dass du so einen Kuschelpony gekriegt hast. Und für mich als Kuschelpuschel-Tante es genau richtig ist, dass ich dieses dominante Wesen bekommen habe, die kein Blatt vor den Mund nimmt, ne? Weil da lernt man einfach am meisten draus und da spiegeln sie uns auch das, was wir schon können und was wir noch nicht können, am allerbesten.
Man sagt ja, wenn man sich über irgendwas ärgert oder man einen Widerstand spürt oder in den Widerstand geht, dass man sich das, was einem so antriggert, mal näher anschauen oder dass man das näher anschauen müsste oder sollte, um was über sich selbst zu lernen, ne? Und häufig, also mir geht es so, ich werde angetriggert von Dingen, wenn ich ein Gegenüber habe und ich spüre in ihm Eigenschaften, die ich selber ganz gerne hätte, die bei mir aber nicht so stark ausgeprägt sind. Und bei der PN, in seinem Verhalten, erkenne ich ganz, ganz viele Verhaltensweisen von mir selbst wieder. Also ich möglicherweise überinterpretiere ich das jetzt auch ein bisschen, aber wenn ich jetzt überlege, seine Kritikfähigkeit ist ungefähr so ausgeprägt wie meine. Also er macht... Er versucht bis zu einem gewissen Grad es echt recht zu machen, aber wenn er sich kritisiert fühlt und ungerecht behandelt, dann ist der Ofen aus und es ist 1:1 wie bei mir. Und da gibt es noch ein paar vergleichbare Verhaltensweisen und das finde ich schon ziemlich krass irgendwie. Also, dass man sich schon die Pferde aussucht, die einem tatsächlich was beizubringen haben und zwar mehr als Bodenarbeit reiten oder sonst irgendwas, ne?
Ja, yeah, das stimmt so. Also, Carrie hat auch Eigenschaften, die mir sehr ähneln und sie hat aber auch Eigenschaften, wo ich sage, die hätte ich gerne, die fehlen mir ein bisschen und in der Kommunikation mit ihr muss ich sie lernen, damit die Kommunikation einfach funktioniert zwischen uns beiden. Da pusht sie mich also in die richtige Richtung. Das ist schon echt sehr, sehr spannend. Und das ist ja wirklich verrückt, weil das kennen sehr, sehr viele Pferdemenschen. Und vielleicht ist das Nein, so um auf diese Frage zurückzukommen, wie viel Nein darf sein, auch super, super spannend als Persönlichkeitsentwicklungsbooster. Wann sagt dein Pferd Nein? Wie sagt es Nein? Warum sagt es Nein? Und auf was sagt es Nein? Und was sagt dir das über dich und deine Persönlichkeit aus und vielleicht auch deine Baustellen?
Und auch die Reaktion, die man auf das Nein selber dann hat, ne?
Genau, wie man sich fühlt dabei, wie man reagiert darauf. Das ist ja vielleicht, führt das noch viel weiter als die Frage, wie viel Nein darf ein Pferd sagen? Endlich Schluss mit dieser Dominanztheorie, sag ich jetzt. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest.
Alles mit Maß und Sinn und Verstand.
Du gehst in Lack und Leder an den Stall, ne?
Ja, und in Peitschen kennen wir uns auch.
Ist noch früh am Morgen. Ich sage jetzt nichts, was mir noch so einfällt. genau, aber vielleicht ist dieses Nein des Pferdes eigentlich, geht das noch viel, viel tiefer. Wenn es Nein sagt, ist das so eine Art Persönlichkeitsentwicklungsbooster, jedes Mal für uns selber ein Stück weit auch. Weil die Frage ist, wie gehen wir damit um, wie reagieren wir darauf, warum sagt es Nein, was haben wir gerade gemacht, damit es Nein sagen musste, wollte, wie auch immer. Ist eigentlich auch ein ganz spannender Aspekt an der ganzen Geschichte. Zumindest wenn man den Anspruch hat, und den hast du, glaube ich, auch, den habe ich ganz laut und deutlich, dass das Pferd gerne mit einem zusammen ist.
Ja und nein.
Was?
Also ich finde, wir müssen aufpassen, das Ganze nicht zu hoch zu hängen und überzubewerten, weil wenn wir zu reflektiert werden und jeden Furz, den das Pferd lässt, auf die Goldwaage legen, dann kommen wir überhaupt nicht mehr voran. Und dann entsteht für das Pferd ja auch wieder eine Unsicherheit. Also wenn wir ich war vor ein paar Monaten bei einer Pferdetrainerin gewesen und die hat das so schön zusammengefasst. Die sagte sinngemäß, wenn ich wohin gehe und mich die ganze Zeit frage, wie es meinem Pferd jetzt in dem Augenblick geht, dann wird da so eine Endlosschleife draus. Also ich habe nicht den Fokus und sage, ich gehe jetzt dahin, mein Pferd folgt mir, sondern wie geht's meinem Pferd? Mein Pferd hier und überhaupt. Und das Pferd sagt, okay, offensichtlich hat mein Mensch hier überhaupt keinen Plan. Der macht sich immer nur Gedanken um mich. Und da fehlt uns dann so ein bisschen der Fokus. Und wenn wir zu stark ins Hinterfragen kommen, und ich glaube, dass die aktuelle weibliche Pferdeszene das Problem schon auch hat, daraus resultiert dann halt auch wieder eine maximale Unsicherheit, weil wir ja in vielen Fällen nicht immer hundertprozentige Antworten kriegen, ne? Also wenn ich jetzt an die letzten Neins von der PN denke, manche kann ich mir erschließen, manche kann ich mir nicht erschließen. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht verändern. Also ich glaube nicht, dass ich an einen Punkt komme, wo ich eine Nein-Beantwortungsquote von 95% habe.
Ach, ich weiß es nicht. Also vielleicht sehe ich nicht jedes Nein. Das möchte ich gar nicht bestreiten, weil Carrie hat verschiedene Formen der Kommunikation. Und manchmal übersehe ich das eine oder andere Nein vielleicht.
Aber ja, ich garantiere auch.
die Neins, die ich sehe, die kann ich mir im Nachhinein mit ein bisschen Grübelei immer schließen. Also sie ist wirklich extrem kompliziert und du kennst sie ja auch ein bisschen auch in ihrer Kommunikation kann sie krass sein, aber sie ist auch hoch motiviert, mir zu gefallen, was ich als eines der ganz, ganz großen Geschenke betrachte und was mir auch sagt, dass so blöd der Weg der Mitsprache nicht gewesen sein kann, weil sie gerade ein Pferd ist, von dem von außen, glaube ich, jeder behaupten würde, wenn du der was durchgehen lässt, ist Polen offen. Und gerade das ist überhaupt nicht der Fall. Aber sie hat natürlich so auch gelernt, dass sie sehr schnell Nein sagen darf. Dann tut sie das natürlich auch. Und manchmal hätte ich auch gerne ein Pferd, wo ich hinkomme und es macht einfach, was ich sage. Es macht es einfach. Wochenlang, monatelang. Mein Plan geht auf, die Theorie sitzt. Es macht es einfach. Es hinterfragt es nicht. Es sagt nicht Nein. Es macht es. Andererseits, wenn ich dann so drüber nachdenke, was würde ich denn lernen? Und wie oft würde ich vielleicht auch über irgendwas hinweggehen? Weil in aller Regel sind die Neins bei ihr immer mit körperlichen Dilemmata verbunden. Und dann hat sie auch recht, wenn sie Nein sagt.
Das ist in der Tat so, ja. Also wenn du für dich herausgefunden hast, wo die Ursachen von den Neins meistens liegen, dann ist es ja auch gerade charmant. Das könnte ich jetzt von mir nicht behaupten. Also ich meine, wenn ich dann den Gesichtsausdruck sehe, dann kann ich schon hin und wieder mal, beziehungsweise geht in meinem Kopf dann häufig mal diese Spirale an. Aber ich weiß halt auch nicht, und ich will den Topf auch gar nicht aufmachen, mit welche Erfahrungen da im Vorfeld gelaufen sind, ob er mit dem Reiten vielleicht nicht doch irgendwas verbindet, was nicht so geil war. Ich finde, das führt, aber es ist endlos, ich werde es nie wissen, es führt zu weit und wir sind jetzt im Hier und Jetzt und versuchen das hier zu fixen und nicht Psychoanalyse mit Pferden zu betreiben, also ich zumindest nicht.
Ja, ich versuche es schon manchmal ein bisschen und tatsächlich kann ich manches auch an Vorerfahrungen ablesen. Zum Beispiel findet sie Gurten bis heute scheiße. Ich habe noch nie blöd gegurtet. Ich gurte super langsam. Ich gurte so Tellington-mäßig mit so im Dreierrhythmus und dann ein Loch mehr und so. Ich streichle dazwischen, ich lobe und so. Also sie wird wirklich nicht zack, Gurt hoch, fertig, bums aus. So, das mache ich nicht. Das habe ich von Anfang an nicht gemacht. Aber sie hat scheiß Erfahrungen gemacht und zwar am Anfang. Das nehme ich sehr stark an, weil ich ja weiß, was mit ihrem Handling alles gemacht wurde innerhalb weniger Wochen, als sie sehr jung war. Und sie hat ja die Ohren angelegt, als sie das erste Mal einen Sattel zu sehen gekriegt hat bei uns. Dann weiß ich genau, wie das Gurten gelaufen ist. Weil ne, ein Trainer, X-Jungpferde, hektischer Typ, das weiß ich genau. Und das sitzt halt echt tief. Und natürlich denke ich manchmal auch, ey, Alte, ich habe dir noch nie was getan. Ich war immer achtsam. Ich passe auf dich auf. Ich rufe jedes verdammte Mal den Tierarzt oder die Osteopathin und zahle Asche dafür, wenn du auch nur einen Mucks machst. Du könntest doch jetzt endlich schnallen, dass ich freundlich gurte und dass ich nichts Blödes mache. Und trotzdem haben wir Tage, mal auch nicht, aber wir haben Tage, wo sie auch schon misstrauisch guckt, wenn ich nur mit dem blöden Longiergurt ankomme für die Doppelnoge.
Das ist eine Aufgabe.
Und es nervt mich auch manchmal, aber ich sehe dann, woher es kommt und habe Verständnis und sage, okay, pass auf, dann nehmen wir uns halt jetzt 20 Minuten Zeit dafür, bis dieser Gurt sitzt, aber der sitzt bitte in Freundlichkeit und Entspannung und Zufriedenheit und nicht unter Stress, weil du musst das jetzt endlich schnallen, dummes Pferd.
Ja.
Also da gibt es natürlich auch Momente, wo ich dann auch manchmal denke, hey, wenn du einfach nur mal funktionieren würdest, das wäre so schön. Ich möchte auch einen Kuschelpony haben. Wobei, ich kriege das. Ich kriege das immer mehr. Das finde ich auch ziemlich cool. Also umso länger wir ein Pärchen sind, umso öfter legt sie auch mal den Kopf auf meiner Schulter ab und lässt sich kraulen und schnauft ab. Und ja, neulich, das war wirklich zuckersüß, lag sie, als ich kam und hat gechillt. Und dann habe ich mich zu ihr gesetzt und dann hat sie sich komplett abgelegt und geschnarcht.
Das ist niedlich. Ja. Dann die Beine zu zucken.
Du bist da, jetzt kann ich schnarchen, alles cool, du passt ja auf. Und das heißt schon viel für so ein Pferd, wie sie das ist. Und das ist natürlich schon schön. Und dann sehe ich auch, es hat auch einen Sinn, dass ich immer auf jedes Zipperlein eingehe, weil ich dafür was ganz anderes zurückbekomme. Ich glaube, du kannst jedes Pferd zum Funktionieren bringen, glaube ich schon.
Auf jeden Fall.
Bei dem einen ist es schwerer, in Anführungsstrichlein, bei dem anderen ist es sicher leichter. Aber du bekommst dann halt nicht diese Momente und nicht diese ehrliche Nähe. Ja, und ich glaube schon, dass sie gerne mit uns zusammen sind, wenn wir gut zu ihnen sind. Und dass sie das zu würdigen wissen. Und dazu gehört für mich auch, dass ich das Nein akzeptiere oder dass ich, wenn sie nicht zur Ausstiegshilfe gehen will, wie jetzt eben Anfang des Jahres, dass ich dann erstmal checke, ist es was Gesundheitliches und wenn nicht, was ist es dann? Und so lange warte, bis sie sagt, okay, jetzt kann ich da aber gechillt hingehen. Weil sie dann ganz anders läuft, wenn ich mich draufsetze. Also das finde ich, aber ich habe natürlich auch nicht den Plan, ist die Frage, was will man mit einem Pferd? Und dann ist wieder die nächste Frage, ist das okay, dass man solche Pläne hat? Willst du reiten oder willst du einen Partner? Das ist natürlich die Grundsatz-Mindset-Frage, die man sich vielleicht auch ein bisschen stellen kann und muss. Ich will einen Partner. Für mich ist aber auch die Frage, will ich nur reiten? Eine Frage, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich habe ein Lebewesen vor mir. Und das hat auch Bedürfnisse und das hat auch körperliche Probleme oder andere Dinge. Den Anspruch, finde ich, darf ich gar nicht haben, auch wenn ich seine Box bezahle und den Hufpfleger und den Tierarzt. Aber das ist halt mein Ansatz zu dem Thema. Den kann man sicher auch anders sehen und anders haben. Und wenn man den anders sieht und anders hat, dann ist das Nein vielleicht auch etwas, was man anders betrachtet.
Ich würde sagen, mein Ansatz wäre, die Grundbedürfnisse des Pferdes müssen gedeckt sein. Also im Sinne von, er hat Auslauf und steht nicht in der Box, er hat Kumpels, er hat gutes Futter. Habe ich ein Grundbedürfnis vergessen? Kumpels, Futter, Auslauf, Licht und Luft, das wären so die Klassiker, ne? Und bei der PN kommt noch so ein relativ stark ausgeprägtes Bespaß-mich-jetzt-Bedürfnis hinzu. Also diese Abwechslung oder dieser Input, der ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ich habe aber schon den Anspruch, also ja, ich will reiten und ich will auf eine gewisse Art und Weise reiten. Und dafür brauche ich Gehorsam in gewissen Teilen. Also wenn ich ausreiten will, ich will Gehorsam, wenn ich auf dem Platz reite. Ich brauche eine mobile Vorhand, ich brauche eine Hinterhand, die funktioniert, sonst kann ich das nicht so tun. Plus, dann kommt dann auch wieder dieser gymnastische Aspekt hinzu. Wenn ich die Hilfen nicht etabliert habe, kann ich das nicht kommunizieren und dann kann ich ihn auch nicht gesund erhalten, was ja irgendwie auch so ein Fernziel ist. Auf der anderen Seite, wenn das Pferd körperliche Gebrechen hat, naja, dann steht das mit dem Reiten natürlich hinten an. Also ich habe ja das erste Jahr quasi nur mit dem Bodenarbeit gemacht und es hat mir keinen Zacken aus der Krone gebrochen.
Ja, klar. Also ich meine natürlich, ich möchte auch, dass mein Pferd nicht mit mir durchgeht, weil es beschließt, es kann immer machen, was es will. Wir haben schon auch Regeln, finde ich auch sehr wichtig, gerade wenn es ums Reiten geht, weil ich ungern abgeworfen werden möchte.
Ja, flieh.
Mag ich jetzt auch nicht so als Ding des Lebens. Aber das hat ja was mit gegenseitigem Respekt zu tun. Und ich glaube, wenn ich mein Pferd respektiere und auch seine Bedürfnisse respektiere und zum Beispiel an einem Tag nicht aufsteige, an dem mein Pferd sagt, ich habe heute echt Aua, weil ich habe gestern zum Beispiel zu viel gespielt oder was weiß ich, was der Grund für dieses Aua ist, dann glaube ich, wenn der Grundrespekt füreinander stimmt und das Vertrauensverhältnis stimmt, dann hat das Pferd auch mäßig Grund und passt auch irgendwie gerne mit auf dich auf.
Ja, das macht Sinn.
Und dann, glaube ich, ist das auch wiederum, wenn du da dann Nein immer wieder akzeptierst, endet das nicht im bockenden Chaos.
Ist nett, wenn man sich aufeinander verlassen kann, ne? Oder wenn das Pferd für dich eben mal in die Bresche springt, wenn du selber gerade nicht auf der Höhe bist.
Genau.
Also aber, das ist dafür muss das Pferd Verantwortung übernehmen können und auch wissen, wie das geht. Und dafür muss man selber die Verantwortung halt auch mal abgeben.
Neulich zum Beispiel, es sah wirklich peinlich aus, man hätte es von außen filmen können, es wäre ein super YouTube-Renner geworden wahrscheinlich, habe ich Bodenarbeit mit Carrie gemacht und ich bin quasi rückwärts gelaufen und wollte, dass sie antrabt und mir hinterher trabt, so Freiarbeit. Und das machen wir manchmal so als nette Spielerei. Und dann bin ich so schnell rückwärts getrabt sozusagen und unser Reitplatz ist cool, aber minimal sandig. Und da war da offensichtlich ein kleines Sandloch. Also mich haut's hin wie so ein Vollhorst. Und Carrie, die war nur einen halben Meter von mir entfernt. Die hat so dermaßen auf mich aufgepasst. Das war nicht im Plan. Die ist sofort stehen geblieben, hat die Hufe in den Boden gestemmt, die Eisen sozusagen, die nicht vorhandenen, und hat mich mit großen Augen angeguckt, was machst du da? Und war selber so ein bisschen, huch, was ist mit Petra passiert? Mhm. Aber die hat aufgepasst. Also die ist nicht einfach stur hinter mir hergetrabt, weil ich jetzt das Zeichen gegeben habe, antraben, so lange, bis ich das Zeichen gebe, nicht mehr antraben, sondern die hat mitgedacht. Die hat gemerkt, alles klar, die stolpert, oh, stopp, ich darf sie nicht treten, ich muss aufpassen. Und hätte die das nicht gemacht und auf mich auch aufgepasst und mit mir agiert sozusagen und nur gehorsam gefolgt, dann wäre die unter Umständen auf mich draufgetreten, weil wir hatten nicht viel Abstand. Sah, glaube ich, sehr, sehr skurril aus. Und das sind so Situationen, wo ich merke, okay, das Pony passt halt auch auf mich auf. Die guckt schon auch, die spult nicht ab und das finde ich schön.
Ja, das ist charmant, in der Tat.
Das dreht sich natürlich auch manchmal, ja. Sie spult auch nicht ab und sagt, ich mag heute nicht, weil mir tut die Schulter weh und deswegen drehe ich mich um und möchte bitte auf der anderen Hand laufen. Also die Medaille hat immer zwei Seiten. Aber das finde ich erstrebenswerter tatsächlich. Deswegen finde ich, ist das Nein in meinem Alltag definitiv was, wo ich hinhöre. Also wir haben ja so ein bisschen über die Dominanztheorie auch schon gesprochen, aber was halt auch immer wieder kommt, ist dieses, dein Pferd testet dich, das Pferd testet dich und du musst dann entsprechend reagieren. Und mir geht's oft so, dass ich gar nicht so genau weiß, was ich davon halten soll, weil ich sage, ja, die wollen einen starken Partner an der Seite, die wollen auch wissen, dass der die Verantwortung übernimmt, das auch gut tun wird, weil es die Verantwortung für ihr Leben ist in ihren Köpfen. Aber ich finde es auch Quatsch, jede Widersetzlichkeit zum Beispiel als Test zu werten. Weil das kommt ja auch super oft, das Pferd testet dich, du musst dich durchsetzen, weil sonst vertraut es dir nicht.
Also wenn man sagt, das Pferd testet dich, dann hat man mit dem Wort testen ja schon mal einen Überbegriff gefunden, inklusive einer Wertung von dem Verhalten. Also das Pferd testet dich, kannst du als Satz ja auf alle möglichen Sachen anwenden. Das Pferd geht nicht voran, das Pferd schlägt mit dem Schweif, das Pferd folgt dir nicht aus von der Herde weg. Das kannst du ja alles als Testen brandmarken, aber damit bist du sofort wieder im Urteilen drin. Und wenn du im Urteilen bist, dann ist das Pferd meistens böse, böse und dann muss man das Verhalten ändern. Und das finde ich nicht so smart, weil das Pferd hat in der Regel beziehungsweise immer einen Grund für sein Verhalten. Und das hatten wir ja bei dem Nein auch schon. Hatten wir ja auch gesagt, ich meine, was ist Testen in der Auslegung anderes als ein Pferd, was Nein sagt zu dem Vorschlag, den du in dem Augenblick eben machst, ne? Und da finde ich halt, ist es unser Job herauszufinden, warum es denn Nein sagt. Und das Testen würde ich eher umformulieren wollen, es stellt Fragen und möchte eine Antwort. Also Fragen im Sinne von, wie aufmerksam bist du, Mensch? Kann ich dir vertrauen, Mensch? Legst du Wert auf Gehorsam, Mensch? Wie genau schaust du hin, Mensch? Aber von mir aus auch, wenn ich dir diese Interpretation von deinem Wunschverhalten anbiete, wie reagierst du da drauf? Ich glaube, das hat viel, viel mehr Nuancen als der verarscht dich doch.
Ja, ja, weil das steckt ja so ein bisschen als Gedanke dahinter. Und der Test kann ja auch sein, finde heraus, wer du bist, Mensch, damit ich weiß, wie ich mit dir umgehen möchte, Mensch. Ne?
Jetzt wird's abgehoben, aber ja.
Ja, ein Stück weit schon. Ich glaube schon, dass die abchecken, was für eine Persönlichkeit steht da vor ihnen.
Ich glaube, das ist ein Aspekt, den ich gerne vernachlässige, aber im Prinzip gehört es natürlich auch dazu. Weil du bist ja am Pferd als du, als dein Charakter, als dein Wesen, als deine Persönlichkeit und die spielt da ja extrem mit rein. Also das, was du gerade auch gesagt hast, ne? Und ja, das ist super wichtig. Also wie ich mich präsentiere, mit wie viel Geduld oder nicht Geduld ich reingehe, auch mit welcher Geisteshaltung und wie schnell äußere ich Kritik am Pferd und vielleicht auch an mir selber? Und wie hart ist meine Einstellung oder meine Ausstrahlung und wie hart eben nicht, ne?
Sie sind halt einfach Psychologen-Sofas.
Aber wirklich, ja. Kleine Monster.
So, dann, wie viel Nein darf sein, war heute das Thema von Nadja und mir. Die lesenswerte Webseite von Nadja findest du übrigens im Internet www.pferdstehepferde.de. Ich habe dir den Link in die Shownotes gepackt. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Nadja heute wieder mit dabei war. Bald wieder. Oder sagst du jetzt auch Nein zu mir und dem Podcast, Nadja?
Nein, ist doch kein Spaß.
So, und wenn du jetzt noch Gedanken zum Podcast hast, dann schreib mir gerne, wie viel Nein bei dir sein darf, zum Beispiel in die Bewertung, oder hinterlass mir gleich noch direkt eine schöne Bewertung mit einem gefühlvollen, dicken, fetten Ja zum Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du auch heute wieder dir deine Portion Pferdeflüsterei to go gegönnt hast. Wenn es dir gefallen hat, abonnier den Podcast und dann freue ich mich, wenn wir uns hier wieder hören nächste Woche. Lass es dir gut gehen und kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von uns.
Aber achte darauf, wenn es Nein sagt, ne? Dann muss man aufhören damit mit dem
Pferd. Dann nicht kraulen.